Treue Hörer des Studio B wissen, dass wir auf die streng konfessionelle Trennung des Literaturbetriebes in Hochgeistiges und den Rest schon aus Gründen des Leservergnügens verzichten und gerade dieses war im Angesicht üblich stressiger Weihnacht die Hauptursache, mir genauer die Liste der besten Science-Fiction-Fantasy-Romane der letzten Dekade zu betrachten, wie sie von den Lesern der Verlagswebseite www.tor.com ohne H selbstverständlich zusammengetragen wurde. Mit Betonung auf zusammengetragen, nicht abgestimmt, was die Länge der Liste über die Top 10 hinaus interessant zu durchstöbern macht, schließt sie doch auch Werke anderer Verlage ein. Auf Platz 9 zum Zeitpunkt dieser Rezension in der noch laufenden Abstimmung befindet sich ein Roman aus dem Jahr 2005 mit dem kurzen Titel Spin, der dankenswerterweise auch in der deutschen Übersetzung erschien im Heine Verlag nicht verhunzt wurde. Der Autor Robert Charles Wilson landete damit nach zahlreichen Nominierungen seinen ersten Hugo Award Gewinn, dem prestigeträchtigsten Literaturpreis der Szene. Alles Fakten, die den bedeutungsschwanger im FAZ-Literaturteil schwelgenden Leser mit fundierter Meinung zur Wichtigkeit des Deutschen Buchpreises hier nur kurz Schulterzucken lässt, womit er sich nicht nur um etwas bringt, was er nicht versteht, sondern sich etwas versagt, mit dem er am Ende wohl sehr viel anzufangen wüsste. Denn Spin ist mitnichten der nur Eingeweihten zugängliche Sci-Fi-Roman in Überlänge, auch wenn beide Beschreibungen erst einmal stimmen. Das Werk hat seine 600 Seiten und es gibt Aliens. Aber schon die deutsche Gattungsbezeichnung utopischer Roman trifft es nicht mehr, spielt der Roman doch in einer Gegenwart ohne fliegende Autos und Essen aus dem Replikator. Wenn man eine Gegenwart mal auf 50 Jahre ausdehnt oder 4 Milliarden. Womit wir kurz Pausenmusik einspielen, die es den Hörern ermöglicht auszuschalten, die keinerlei Überraschung vorweggenommen hören möchten, wie sie sich in den nun folgenden Lobenshymnen auf Spin von Robert Charles Wilson nicht vermeiden lassen.
Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar.
Willkommen zurück. Ein Science-Fiction-Roman braucht, mehr noch als Werke anderer Gattungen, eine grandiose Idee. Einen Gedanken, der ihn unterscheidet, nicht nur von auf holzhaltigem Papier für 3 Euro in der Bahnhofsbuchhandlung erhältlichen Paperback-Konkurrenten des gleichen Genres. Zu Recht erwartet der Käufer eines Science-Fiction-Romans im Verhältnis zu, sagen wir, einer Günter Grass'schen Lebensgeschichte, einen gewaltigen Brainfuck. Eine Show, etwas, was im besten Fall nicht nur unerwartbar ist, sondern die Frage, wie wird es wohl weitergehen, nahezu sinnfrei erscheinen lässt, die komplette Verwirrung, Ursachenforschung gerade noch möglich, Staunen und ein Scheiße, darauf muss man erstmal kommen. Robert Charles Wilson ist ein solcher Brainfuck gelungen und würde ich meinem eigenen Gedächtnis nicht misstrauen, würde ich begeistert ausrufen, der bisher größte von allen. Ein Event wird eingeführt, der sowohl komplett überraschend, Nackenhaare aufstellend daherkommt, als auch dessen Konsequenz dem Leser erst nach und nach dämmert und der vom Autor grandios in einen Roman solcher Vielfalt verarbeitet und genau in der richtigen Mischung aus Detailliertheit und Big Picture, Länge und Konzisheit ausgebreitet wird, dass man am Ende von 600 Seiten nur begeistert mit dem Kopf schüttelt. Womit ich mich spontan dagegen entschieden habe, den Hörern auch nur einen Hauch einer Ahnung davon zu geben, was ca. 20 Seiten im Roman passiert und bitte lest auch keine Klappentexte. Es ist zu grandios, das selbst zu lesen. Stattdessen versuche ich, soweit es geht, geheimniswahrend einen Eindruck von der Vielfältigkeit von Spin zu geben. Da wäre zunächst die Stilistik, die von mir bekanntermaßen nicht wirklich geschätzt in den Zeiten springt, von Vergangenheit zu Gegenwart, und könnte mein Geheimnisgelübde doch nur kurz gelüftet werden, um zu sagen, wie weit diese beiden auseinanderliegen, je nach Sichtweise, geheimnisvoll. Inhaltlich unerwartet beginnt der als Science Fiction ausgeschriebene und nebenbei sowohl in Original wie Übersetzung als solcher recht dämlich becoverte Roman mit einer klassischen amerikanischen Gesellschaftsgeschichte, die mich gerade den Autor zusammen mit Ethan Cannon vergoogeln ließ, um zu sehen, ob es Parallelen zwischen den beiden gibt. Ethan Cannon, Studio B-Hörer mögen sich erinnern, schrieb im Jahr 2008 America, America, hier aufs Positivste besprochen, und das Setting von Spin und America, America ähnelt sich zunächst frappierend, auch wenn das später geschriebene Werk von Ethan Cannon dafür ganz andere Gründe hat. Ein Gutenberg ist also eher unwahrscheinlich. Im ehrwürdigen und oft vererbten Herrenhaus altkapitalistischen Adels wohnen Jason und Diane Lorton, Zwillinge ihres Vaters E.D. Lorton, einem reichen Industriellen an der Ostküste der USA. Im dazugehörigen Wirtschaftshaus wohnt mit seiner Mutter der Ich-Erzähler Tyler Dupray, dessen Vater bis zu seinem Tod mit E.D. Lorton befreundet war. Dieser lässt die beiden aus Verbundenheit und nur gegen die Dienstleistungen der Mutter als Wirtschaftshilfe dort wohnen. Ein perfektes Set also für einen ersten Ausflug in die kleinen Abgründe einer amerikanischen Micro-Society mit dem tyrannischen, ehrgeizigen, politisch vernetzten Hausherrn E.D. Lorton, dessen Sohn dem Wunderkind der immer dahinter zurückstehenden Schwester, der sich darauf betrinkenden Mutter und der täglichen Demütigung unter dem Mantel der Gönnerei, die die gesellschaftlich unter den Hausherren stehenden Mutter und Sohn Dupray gefasst ertragen. Die drei Teenager des Haushalts, Tyler Dupray also, klug und ruhig, Jason, brillant und exzentrisch, und Diane, wild und unglücklich, werden die Protagonisten eines Romans, der, für einen Science-Fiction-Roman eher ungewöhnlich, diese auf ihrem Weg durch ein ganzes Leben begleitet, durch Lebensalter und Abschnitte, die sie emotional, räumlich, körperlich, ja zeitlich auseinander und wieder zusammenbringen. Das passiert stilistisch zwischen amerikanischer Gegenwartsliteratur, Liebesgeschichte der völlig unpeinlichen Art und, keine Scheu vor großen Vergleichen, im Stil einer meandernden Familiengeschichte à la Buddenbrock oder, werden wir größenwahnsinnig, der musischen Eigenbetrachtungen eines Mannes ohne Eigenschaften. Trotz weltenbewegender Ereignisse, die den Roman durchziehen, hält Spin ein fast schon transzendentes, gemessenes Tempo, nicht als pseudo-intellektuell ernsthaftes Schriftstellertum, sondern bewusst eingesetzt als Kontrapunkt zu einer Welt, die aus den Fugen gerät. Um jedoch jeglicher aufgesetzter Elegie endgültig vorzubeugen, webt Wilson in die Story Elemente eines Polit-Thrillers ein, das Spiel um Macht und Einfluss, auch hier wieder erstaunliche Parallelen zu Ethan Cannons America, America. Erweitert jedoch um Elemente internationaler Politik mit Handlungsorten wie Indonesien und einem kurzen literarischen Roadmovie quer durch die USA, was dem Roman ganz nebenbei eine Spur Kino verleiht. Doch auch hier nicht nur Big Screen, sondern Ausflüge in die fiktionale Dokumentation mit Verweisen auf Globalisierung und Religionsfanatismus, Technologiegläubigkeit und Ablehnung. Selbst wenn das in einen Absatz gepackt klingt wie ein wirres Kaleidoskop, hält Spin ganz wunderbar die Waage zwischen Emotion, Action und Besinnung und der wirklich abgefucktesten Science-Fiction-Idee, seitdem Ian Thury einige Lichtjahre lang einem weißen Fleck auf dem Radarschirm hinterherjagte. Womit wir beim Fazit sind, das uneingeschränkt mit dem Wort kaufen enden muss, schon um mich spoilertechnisch nicht doch noch um Kopf und Kragen zu rezensieren. Wer lange nicht in einem in sich geschlossenen Roman gebadet hat, von dem es wohl aber mittlerweile doch Fortsetzungen gibt, der von einigen vividen Personen erzählt, deren Lebensgeschichten verbunden mit bestformulierten Gedanken zum Sein und das alles in Form eines Buches mit einer grandiosen, handlungsführenden Idee, einem alles verändernden Event, so hochintellektuell und doch erdenwirksam, der muss Spin von Robert Charles Wilson, Achtung, letztes Wort, kaufen.
Mm-hmm. Wir alle fallen und ein jeder landet irgendwo. Der Yen und ich mieteten uns also ein Zimmer im dritten Stock eines im Kolonialstil gehaltenen Hotels in Padang, wo wir für eine Weile unbemerkt bleiben würden. Für 900 Euro die Nacht kauften wir uns Ungestörtheit und einen Balkonausblick auf den Indischen Ozean. Bei gutem Wetter, und daran hat in den letzten Tagen kein Mangel geherrscht, konnten wir den nächstgelegenen Teil des Torbogens sehen. Eine wolkenfarbene vertikale Linie, die sich aus dem Horizont erhob und immer weiter aufsteigend im blauen Dunst verschwand. So eindrucksvoll allein dies schon wirkte, war es doch nur ein Bruchteil des gesamten Bauwerks, den man von der Westküste Sumatras aus sehen konnte. Das entferntere Ende des Torbogens tauchte bis zu den unterseeischen Gipfeln des Carpenter Ridges hinab, überspannte den Mentawai-Graben wie ein in eine flachen Pfütze stecken gebliebener Ehering. Auf dem Land hätte er sich von Bombay an der Ostküste Indiens bis nach Madras im Westen erstreckt. Oder sagen wir, ganz grob geschätzt, von New York bis nach Chicago. Der Yen hatte den Nachmittag auf dem Balkon verbracht, schwitzend im Schatten eines Sonnenschirms mit ausgeblichenen Streifen. Die Aussicht faszinierte sie, und ich war froh und erleichtert darüber, dass sie, nach allem, was geschehen war, noch immer Vergnügen an solchen Dingen empfinden konnte. Bei Sonnenuntergang setzte ich mich zu ihr. Sonnenuntergang war die schönste Zeit. Ein Frachter, der an der Küste entlang zum Hafen von Teluk Bayo schipperte, wurde auf dem dunklen Wasser zu einer sanft dahingleitenden Lichterkette. Das nahe Bogenende schimmerte wie ein roter Nagel, der den Himmel ans Meer befestigte. Wir beobachteten, wie der Schatten der Erde, während die Stadt dunkel wurde, an dem Pfeiler emporkletterte. Es war eine, nach dem berühmten Zitat von Arthur C. Clarke, von Magie nicht zu unterscheidende Technologie. Was sonst, wenn nicht Magie, würde den steten Fluss der Luft und des Meeres vom Golf von Bengalen bis zum Indischen Ozean ermöglichen, gleichzeitig aber Überwasserfahrzeuge in gänzlich unvertraute Häfen transportieren? Und was war das für ein Wunder der Ingenieurskunst, dass ein Bauwerk mit einem Radius von 1000 Kilometern sein eigenes Gewicht tragen ließ? Woraus war es gemacht? Wie stellte es das alles an? Jason Lorden wäre vielleicht in der Lage gewesen, diese Fragen zu beantworten. Aber Jason war nicht bei uns. Der Yen lümmelte auf einem Liegestuhl, ihr gelbes Sommerkleid und der breite Strohhut wurden in der zunehmenden Dunkelheit zu bloßen Schattenrissen. Ihre Haut war rein, glatt, nussbraun. Es war bezaubernd, wie das letzte Licht in ihren Augen glänzte, doch ihr Blick war immer noch wachsam. Daran hatte sich nichts geändert. Sie sah zu mir hoch. »Du bist schon den ganzen Tag so zappelig.« »Ich überlege, ob ich etwas schreibe,« erwiderte ich, »bevor es anfängt, Memoiren sozusagen.« »Angst davor, dass du das alles verlierst? Aber das ist irrational, Teile. Es ist nicht so, dass deine Erinnerung gelöscht würde.« »Nein, nicht gelöscht, aber möglicherweise eingetrübt, geschwächt, verwischt. Die anderen Nebenwirkungen der Substanz waren vorübergehend und zu ertragen. Doch die Möglichkeit eines Gedächtnisverlustes schreckte mich.« »Außerdem, fuhr sie fort, spricht alles dafür, dass es gut geht. Das weißt du selbst am besten. Ein Risiko gibt es zwar, aber es ist eben nur ein Risiko und ein kleines noch dazu. Und sofern dieser Fall bei ihr eingetreten war, konnte man eigentlich nur froh darüber sein. Trotzdem, sagte ich, mir ist wohler, wenn ich etwas aufschreibe. Also du musst nicht, wenn du es jetzt noch nicht möchtest. Du weißt selbst, wann du bereit bist. Nein, ich will es tun. Jedenfalls redete ich mir das ein. Soll ich das wegen dem Niesen nochmal machen? Dann muss es heute Abend sein. Ich weiß, aber in den nächsten Wochen wirst du zum Schreiben wahrscheinlich keine Lust haben. Es sei denn, ich kann nicht anders. Schreibwut gehörte zu den harmloseren der möglichen Nebenwirkungen. Mal sehen, was du denkst, wenn die Übelkeit einsetzt. Sie schenkte mir ein Lächeln. Vermutlich haben wir alle etwas, was wir nicht loslassen wollen. Das war eine beunruhigende Bemerkung. Ich mochte gar nicht darüber nachdenken. »Was soll's«, sagte ich, »vielleicht sollten wir einfach anfangen.« Die Luft roch nach Tropen, vermischt mit dem Chlor aus dem Hotel-Swimmingpool 3 Stockwerke unter uns. Padang war ein bedeutender internationaler Hafen, voll mit Ausländern, Indern, Filipinos, Koreanern, sogar versprengten Amerikanern wie Diane und ich. Leuten, die sich keinen Luxustransit leisten konnten und nicht die Voraussetzungen für von der UN anerkannte Umsiedlungsprogramme erfüllten. Es war eine lebendige, oft aber auch gesetzlose Stadt, vor allem seit die New Reformasi in Jakarta an die Macht gekommen waren. Das Hotel jedoch war sicher Und jetzt waren auch die Sterne in ihrer ganzen verstreuten Pracht aufgezogen. Der Scheitelpunkt des großen Bogens bildete den hellsten Fleck am Himmel. Ein fein geformtes silbernes U, wie unbekannt, unkenntlich. Verkehrt herum aufgemalt von einem legasthenischen Gott. Ich hielt der Jens Hand, während wir zusahen, wie er verblich. »Woran denkst du?«, fragte sie. »Daran, wie ich das letzte Mal die alten Sternbilder gesehen habe. Jungfrau, Löwe, Schütze, das Lexikon des Astrologen, nur noch eine Fußnote in den Geschichtsbüchern. Sie hätten von hier aus allerdings anders ausgesehen, oder? Südliche Halbkugel?« »Ja, vermutlich.« Dann, in der vollkommenen Dunkelheit der Nacht, gingen wir zurück ins Zimmer. Ich schaltete das Licht ein, während Diane die Jalousien herunterließ und dann Spritze und Ampullenkasten auspackte, in deren Gebrauch ich sie eingewiesen hatte. Sie füllte die sterile Spritze, runzelte die Stirn, ließ fingertippend eine kleine Blase heraustreten. Es sah alles recht professionell aus, doch ihre Hand zitterte. Ich zog mein Hemd aus und legte mich aufs Bett. Tyler, plötzlich war sie diejenige, die Bedenken hatte. Keine Diskussion mehr. Ich weiß, worauf ich mich einlasse. Und wir haben das alles ein Dutzend Mal besprochen. Sie nickte, dann rieb sie meine Armbeuge mit Alkohol ein. Sie hielt die Spritze in der rechten Hand mit der Nadel nach oben. Die Flüssigkeit darin wirkte so unschuldig wie Wasser. »Das ist so lange her«, sagte sie. »Was?« »Dass wir die Sterne beobachtet haben. Damals.« »Es freut mich, dass du es nicht vergessen hast.« »Natürlich habe ich es nicht vergessen. So, und jetzt mach eine Faust.« Der Schmerz war nicht der Rede wert. Jedenfalls am Anfang. But if stars should shine by the very first time, then it's fine, so fine by me. 'Cause we can give it time, so much time. Time, so much time with it.